Herr Professor Mayo, in Ihrem Buch Medizin ohne Maß zitieren Sie den polnischen Philosophen und Soziologen Sigmund Baumann, der sagt, Postmoderne ist die erregende Freiheit, jedes beliebige Ziel zu verfolgen und die verwirrende Unsicherheit darüber, welche Ziele es wert sind, verfolgt zu werden. Warum tun wir uns denn heute so schwer damit, Ziele zu finden und diese dann auch zu verfolgen?
Ja, das hat damit zu tun, dass wir ein Verständnis von Freiheit haben, das auf die Multi-Optionalität abhebt. Ich möchte so viel wie möglich aussuchen können, aber weniger darauf abhebt, wer ich eigentlich sein möchte. Das ist das Problem. Wir leben im Grunde in einer Zeit, in der wir eine Überpotenzierung des Möglichen haben, nicht? Wir können so vieles aussuchen und wir denken immer, je mehr wir uns aussuchen können, desto besser wird es sein. Aber die Kunst des Lebens besteht eben darin, sich auch festlegen zu können, zu sagen, das ist mir wichtig und auf jenes verzichte ich.
Beziehungsweise, wenn man Ihrem Ansatz folgt, dann setzen sich viele Menschen heutzutage auch falsche im Sinne von übersteigerte Ziele.
Ja, das ist im Grunde ja das Resultat dieses Bestrebens, alles machen zu wollen. Und auf diese Weise ist der moderne Mensch im Grunde ein unruhiger Geist geworden, nicht? Er ist jemand, der in Aktionismus verfällt, weil er glaubt, so viel wie möglich mitnehmen zu müssen. Und er möchte auch das meiste aus sich selbst herausholen, nicht? In einer Zeit des Perfektionismus, in einer Zeit auch der Selbstoptimierung, wo die Menschen glauben, sie sind selbst nicht Lebewesen, die da sind, um zu leben, sondern die ständig eigentlich dabei sind und sein müssen, sich selbst zu perfektionieren. So eine Art Unternehmer seiner selbst, nicht? Im Grunde ist das ein Resultat ökonomischen Denkens, das wir auf den einzelnen Menschen übertragen haben. Das Leben gelingt dann, wenn wir das meiste rausholen aus dem Leben. Und deswegen neigen die modernen Menschen dazu, in eine Rastlosigkeit zu verfallen, weil sie glauben, sie müssten investieren in sich, in das Biokapital, um so viel wie möglich dann auch präsentieren zu können, so viel wie möglich auch darstellen zu können. Und dann stellen sie etwas dar und vergessen, dass es ja eigentlich nur eine Fassade ist, aber sie im Grunde nicht das haben, was sie als Wesen, als unverwechselbare Wesen ausgemacht hätte.
Sie haben eben gesagt, das ist möglicherweise vor allem eine Konsequenz ökonomischen Denkens, also der Kapitalismus als Hauptgrund für diese Entwicklung?
Auf jeden Fall ist das ein ganz, ganz wesentlicher Grund, dass wir in einer Zeit leben, in der wir deswegen den unbefangenen Umgang mit sich und der Welt verlernt haben, weil wir glauben, auch im Umgang mit dem Privaten in eine Maximierungslogik verfallen zu müssen. Wir möchten alles maximieren und wir suchen immer nach dem Optimum. Wir geben uns mit nichts wirklich zufrieden, weil wir immer glauben, es gibt noch etwas Besseres. Auf diese Weise verinnerlichen wir eine Steigerungslogik, die sich am Ende gegen das Leben selbst wendet. Und das hat ökonomische Züge, weil wir in einem System, das auf Maximierung ausgerichtet ist, wir verlernen, zufrieden zu sein. Nicht? Ökonomie ist nie zufrieden. Möchte immer mehr, immer steigern. Das erleben Sie auch in den Kliniken. Nicht? Ökonomisierung der Medizin bedeutet die Verinnerlichung einer Steigerungslogik. Es gibt private Investoren, die fordern, dass egal was man macht, es muss eine Steigerung von 15% erreicht werden. Und das finde ich nicht richtig, weil ich finde, wir müssen zurück dazu, uns darauf zu besinnen, was für den Menschen gut ist und nicht, was für die Produktion gut ist, was für die Wirtschaft gut ist. Und wir sollten dieses reine ökonomische Denken, das im industriellen Bereich segensreich sein mag, nicht auf die Lebenswelt übertragen. Das wäre ein Problem. Und in dieser Zeit leben wir und deswegen neigen die Menschen dazu, auch sich selbst so als Produkt zu sehen. Nicht? Und das hat etwas mit dem Verlust von Authentizität zu tun, aber auch dem Verlust an Tiefe, dem Verlust des Nachdenkens darauf, was mir wichtig ist.
Sie haben ja selber viele Jahre als Internist gearbeitet. Welche Erfahrungen haben Sie denn dort gemacht? Und sind Sie letztlich durch diese Erfahrungen, die Sie im klinischen Alltag gemacht haben, ein Stück weit zu dem geworden, was Sie heute sind, nämlich doch ein vehementer Kritiker der Medizin, wie sie heute praktiziert wird, im Sinne dessen, was Sie vorhin ausgeführt haben?
Für mich stand natürlich in den vulnerablen Jahren des Jugendlichen die Frage, was kann ich Sinnvolles tun in meinem Leben? Und für mich stand fest, ich möchte für andere Menschen da sein. Ich möchte zum Menschen, ich möchte mit Menschen zu tun haben. Und das hat mich zur Medizin gebracht. Und in der Medizin selbst habe ich das auch so empfunden, dass der Kontakt mit dem Menschen, das Sprechen mit dem Menschen, das Erfüllendste war für mich. Und ich sehr viel lernen konnte von den Menschen, die da in der Krise waren. Und für mich ist Medizin eben genau diese Disziplin, die sich dieser Menschen verschreibt, die in der Krise sind. Die Menschen, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Die Menschen, die in Not sind, die hilfsbedürftig sind. Das ist etwas, was mich motiviert hat, Medizin zu machen. Und jetzt erfahre ich, dass die Medizin sich von diesem ureigentlichen Ziel, für den anderen da sein zu wollen, immer weiter entfernt. Und deswegen würde ich mich nicht als Medizinkritiker sehen, sondern ich verstehe mich als ein Verfechter von Medizin, die sich als Sorge begreifen muss und nicht als Wirtschaftsunternehmen und nicht als ein ökonomisches System, das Erlöse erwirtschaften muss. Und ich plädiere einfach dafür, zurückzukommen, nicht zu früher, sondern zu den grundlegenden Werten, die die Medizin als eine soziale Praxis auszeichnet, weil das ist genau das, was meine jungen Studierenden im Hörsaal eigentlich machen wollen. Ich erlebe sie ja, nicht? Und ich versuche sie darin zu bestärken, in dieser Motivation, sie machen Medizin, um anderen helfen zu wollen. Sie wollen helfen. Und ich sage ihnen, ja, dieser Beruf gibt ihnen diese Chance zu helfen.
Ich möchte nochmal dabei bleiben, bei Ihnen bleiben und Ihren Erfahrungen und nochmal ein bisschen drauf schauen, welche Erfahrungen das denn waren, die Sie in der Praxis gemacht haben. Konkrete Beispiele vielleicht, wo Sie was erfahren, erlebt haben, wo Sie sagen, so nicht oder wo Sie gesagt haben, so nicht.
Ja, ich selbst habe die Erfahrung gemacht, was es heißt, krank zu werden und was es heißt, als Arzt mit diesen Menschen in Berührung zu kommen, was in diesen Menschen vorgeht. Und das ist für mich eben in diesen jungen Jahren sehr einprägsam gewesen, zu realisieren, dass durch das Gespräch, das ich entfaltet habe, im Sinne eines Aufklärungsgesprächs, ich den anderen in eine tiefe Krise gestürzt habe und er dadurch alles in Frage gestellt hat und die Verantwortung, die damit einhergeht, dass man im Grunde den anderen durch das Gespräch aus der Normalität heraus katapultiert. Plötzlich ist alles ganz anders. Nichts ist mehr so, wie es war. Für mich ist Krankheit deswegen eine der größten Herausforderungen, die der Mensch zu bewältigen hat. Und die tagtägliche Konfrontation mit diesen Menschen hat mich Demut gelehrt. Im Sinne dessen, dass ich als Arzt nicht wissen kann, was für diesen Menschen, der da in Not ist, gut ist. Ich muss mich mit ihm auseinandersetzen. Ich muss ihn begleiten. Ich muss eine Beziehung zu ihm aufbauen, um dann seinen Weg zu finden, mit ihm einen Weg zu gehen. Und das ist das, was mich heute bekümmert, dass wir nicht diese Zeit haben, uns wirklich auf den Menschen einzulassen. Und damals schon hat mich das System eigentlich davon abgehalten, beim Menschen zu sein. Nicht? Weil das System, das wollte, dass ich sehr viel untersuchte und viele objektive Daten sammelte. Und auch der Patient wollte das. Der Patient ist ja genauso mechanistisch denkend, wie unsere Zeitepoche es gelernt hat. Und er wollte eigentlich eine Reparatur. Und mir wurde klar, dass Arzt sein etwas damit zu tun hat, mit dem Patienten Zeit zu haben, um ihm auch den Raum zu bieten, von dieser Vorstellung, man könnte diese Krankheit so ganz einfach reparieren, abzukommen und zu realisieren. Das ist ein langer Weg, aber der ist zu bewältigen. Dafür aber brauche ich jemanden, der mir auch Zuversicht vermittelt, der mir Kraft gibt, der auch mir die Zusicherung gibt, ich bleibe bei dir und helfe dir, dass du diese auch schwere Zeit so bewältigen kannst, dass du erkennst, in dieser Zeit ist es dein Leben, dass du immer noch gestaltest, auch wenn du krank bist.
Aber damit sind ja im Prinzip die Medizinerkollegen auch in einem Dilemma. Denn wenn sie diesen Anspruch haben, den sie formuliert haben, nahe beim Menschen sein, sich dem Menschen zuwenden, angesichts des Ökonomisierungsdrucks einerseits und auf der anderen Seite ist der wissenschaftliche Fortschritt. Wissenschaftlicher Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Nehmen wir nur mal die Reproduktionsmedizin. Da ist heute möglich, was in den 1950er Jahren noch undenkbar gewesen wäre. In-vitro-Fertilisation, Pränataldiagnostik, Präimplantationsdiagnostik. Ist es das, was Sie unter anderem auch unter diesem Machbarkeitssog verstehen?
Ich denke, dass wir sehr vernünftig mit den Möglichkeiten umgehen müssen. Ich glaube, dass es irrational wäre, die neuen technischen Möglichkeiten per se zu verteufeln. Ich finde es nicht weitsichtig, einfach die Technisierung per se als Problem zu etikettieren. Wir müssen eher lernen, einen besonnenen Umgang mit den Möglichkeiten zu üben.
Und das klingt gut, aber ist ja offensichtlich in der Praxis sehr schwierig.
Ja, in der Praxis ist es schwierig, weil wir natürlich eine Ärztegeneration auch ausbilden, die in dem rein technischen Denken so sozialisiert wird, dass sie gar nicht darauf reflektiert, wie die Technik im Grunde eine einseitige Perspektive auf die Welt eröffnet. Das müssen wir den jungen Menschen beibringen, dass wir eine technische Lösung manchmal auch als tatsächliche Lösung des Problems ansehen können. Aber in den meisten Fällen ist die Fokussierung auf die reine Technik eine Simplifizierung des Problems und eine Reduzierung des Problems auf das, was man technisch lösen kann. Wir müssen die Probleme, mit denen die Menschen zu tun haben, in einem ganzheitlichen Kontext sehen. Und ich finde, die Pränataldiagnostik, Revolutionsmedizin, aber auch das Ende des Lebens, nicht? Das sind wunderbare Beispiele, an denen man das entfalten kann. Sie haben bei der Revolutionsmedizin die Möglichkeiten, Menschen zu helfen, die ungewollt kinderlos sind. Und ich finde, diese Möglichkeiten einfach per se zu kritisieren, das wird man nicht mit guten Argumenten tun können. Das mache ich auch nicht. Aber ich finde, dass wir fragen müssen, wofür ist Medizin da? Nicht? Sie ist dafür da, nicht etwa, um ein Kind zu produzieren, oder ein Kind zu liefern, die Baby-Take-Home-Rate zu steigern, sondern sie ist dafür da, um sich für das Leid dieser Menschen, die ungewollt kinderlos sind, zu interessieren. Und sie muss unbedingt etwas gegen dieses Leid tun. Und da kann die Technik oft eine Hilfe sein, aber noch öfter ist sie keine Hilfe, weil die Technik eben das Problem nicht lösen kann. Und da sagt die Medizin, ja, da können wir nichts machen. Das finde ich nicht richtig. Ich finde, Medizin muss von Anfang an sagen, es gibt die technische Lösung, aber selbst wenn diese nicht gelingt, gibt es viele Möglichkeiten, die ungewollte Kinderlosigkeit auch zu bewältigen. Wir brauchen eine Verbindung von technischer und psychotherapeutischer, technischer und zwischenmenschlicher Lösung.
Also ich merke natürlich, dass ich den Medizinethiker mir gegenüber habe, der die großen Linien formuliert. Ich möchte nochmal versuchen, wiederum auf Sie zurückzukommen in Ihrer Arbeit, vielleicht bevor Sie angefangen haben, das Institut für Medizinethik und Bioethik hier in Freiburg zu leiten und die Professur hier anzunehmen. Eben auf die Zeit, in der Sie praktisch als Internist gearbeitet haben, gab es da Konfliktsituationen, wo genau dieses zum Tragen kam, was Sie eben theoretisch entfaltet haben?
Ja, natürlich ist das, was ich heute schreibe, in gewisser Weise auch Ausdruck dessen, was ich auch als Arzt erfahren habe. Und Als Arzt wurde mir klar, dass wir in der Medizin, die hochtechnisiert war und ist, sehr schnell dabei sind, Technik anzuwenden. Als Internist habe ich das erfahren, im Umgang gerade auch eher am Ende des Lebens, dass wir da versucht haben zu reanimieren, versucht haben zu beatmen und so weiter und auf intensiv vieles gemacht haben, wo ich heute denke und damals schon gedacht habe, wo bleibt eigentlich die Frage nach dem Sinnvollen, nicht? Ist das sinnvoll, was wir hier tun? Mir kam es oft so vor, als würden wir eher Röntgenbilder, Laborwerte, Blutgaswerte behandeln, aber nicht wirklich den Menschen, der da vor uns lag. Und das hat mich motiviert, näher nachzudenken. Was ist eigentlich Sinn und Ziel der Medizin? Wofür ist sie eigentlich da? Und ich finde, es ist wichtig, Laborwerte zu haben. Und wir können ohne Befunde nicht gut behandeln. Aber der Befund ist eben nur ein Aspekt des Ganzen. Wir müssen uns mit der Lebensgeschichte des Patienten befassen, auch wenn er vor uns liegt und nicht mehr sprechen kann. Wir müssen seine Geschichte begreifen und dann werden wir erfahren und realisieren, dass hier das Seinlassen ein Ausdruck der Kunst ärztlichen Handelns ist. Seinlassen. Das habe ich damals so empfunden und deswegen plädiere ich ja für eine Medizin im Sinne einer Aufwertung des Zwischenmenschlichen und nicht eine Abwertung des Technischen, aber eine Einbettung des Technischen in das Zwischenmenschliche. Und das hat die Medizin verlernt. Und sie handelt oft eben aktionistisch, weil auch die Rahmenbedingungen so sind, dass die Ärzte auch danach bewertet werden, wie viele Interventionen sie machen, wie lange sie beatmet haben, wie eingreifend die Techniken waren. Aber sie werden nicht danach bewertet, ob sie die Patienten verstanden haben. Und ich bin Arzt geworden, weil ich Menschen verstehen wollte. Und damals schon hat mir die Klinik es eher erschwert, Menschen zu verstehen. Heute ist das Anliegen, andere Menschen zu verstehen, geradezu etwas Fremdes geworden. Und das bekümmert mich. Und deswegen versuche ich auch meine jungen Studierenden für diese zwischenmenschliche Ebene ärztlichen Handelns neu zu sensibilisieren, damit sie das realisieren, was am Ende wirklich auch Sinn stiftet, nämlich für andere Menschen da zu sein.
Das ist gut. Allerdings, ich habe kürzlich einen Artikel auf Zeit Online gelesen, da hat eine Medizinstudentin gesagt, das wäre furchtbar mit den Multiple-Choice-Fragen im Medizinerexamen. 320 Multiple-Choice-Fragen verteilt auf 3 Tage und nach 6500 Vorbereitungsfragen, die man vorab zur Übung angekreuzt hätte, könne man zumindest nicht durchfallen durch die Prüfung, aber öffentliche Diskussionen über Sterbehilfe oder Organtransplantationen würden nicht mal im Ansatz Eingang finden in diese Multiple-Choice-Fragen. Also da läuft ja offensichtlich noch ziemlich vieles verquer.
Auf jeden Fall ist das so und das kritisiere ich auch. Wissen Sie, ich habe das ja selbst erlebt und erlitten, nicht? Sie möchten Medizin machen und freuen sich darauf, etwas über den Menschen zu erfahren und dann fangen Sie mit dem Studium an und beschäftigen sich nur mit Naturwissenschaft, nicht? Das ist wichtig, aber ich fand das zu wenig. Und dann beschäftigen Sie sich damit, Dinge auswendig zu lernen, aber nichts zu verstehen. Das war sehr frustrierend. Und in meiner Vorlesung sage ich immer, meine Vorlesung ist dafür da, damit Sie mitdenken, aber nicht mitschreiben. Es gibt nichts zum Auswendiglernen. Und das ist etwas, was die Studierenden verlernt haben, nicht? Im Grunde leiden sie aber darunter, unter dieser naturwissenschaftlichen Vereinseitigung, die dann in der Allianz mit dem ökonomischen Denken so unheilvoll wird, dass sie am Ende nur noch sich mit Zahlen beschäftigen und gar nicht mehr mit Menschen.
Ja, und vor allen Dingen, wenn Studierende derart ausgebildet werden, dann ist es natürlich auch naheliegend, dass sie später tatsächlich das Machbare auch machen. Also wenn wir jetzt beispielsweise mal die Präimplantationsdiagnostik nehmen, wo Sie vorhin gesagt haben, es muss ethisch sehr wohl verantwortbare Entscheidungen geben. Nicht alles Machbare darf gemacht werden. Wenn es in dem Moment nicht möglich ist, für ein Paar ein Kind zu bekommen, dann gibt es andere Lösungen. Wenn jemand aber so ausgebildet wurde, dann ist es doch sehr wahrscheinlich, dass er in der jeweiligen Situation dann für das Machbare entscheidet.
Das haben Sie sehr treffend ausgedrückt. Im Grunde haben wir die Ärzte, die wir ausbilden. Und wir bilden Ärzte als naturwissenschaftlich geschulte Technokraten aus. Und diese haben wir dann auch später. Schauen Sie, früher musste man, um Arzt zu werden, ein Tentamen-Philosophikum ablegen. Man musste etwas von Philosophie verstanden haben, wurde auch darin abgefragt und geprüft. Und dieses Tentamen-Philosophikum wurde im 19. Jahrhundert ersetzt durch das Tentamen-Physikum. Das heißt, wir haben die Philosophie ersetzt durch die Naturwissenschaft. Und ich finde, diese Polarisierung, das Ersetzen der Philosophie durch Naturwissenschaft ist falsch. Ich finde, wir brauchen Naturwissenschaft, aber Medizin ist eben auch eine Sozial- und Geisteswissenschaft. Das dürfen wir nicht verkennen. Und was wir heute an einer jungen Generation leider bewirken, ist, dass wir ihr aberziehen, nachdenklich zu sein. Da muss begriffen haben, was diese existenziellen Fragen für den Menschen bedeuten. Erst dann kann er wirklich ein Arzt sein, dem man auch Vertrauen entgegenbringt.
Und zu diesen existenziellen Fragen gehört sicherlich auch das Entstehen von Leben, die Reproduktionsmedizin. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind kein Medizinkritiker. So werden Sie häufig in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Reproduktionsmedizinkritiker als solcher würden Sie sich ja auch nicht generell bezeichnen lassen, sondern da sind die Werte, die Sie vertreten, sehr differenziert.
Insofern bin ich Kritiker, als ich kritisch denke, nicht? Und ich finde, ein Arzt muss kritisch denken. Und kritisch denken heißt, nicht den bauschen Bogen verurteilen, aber auch Grenzen kennen. Und die Grenze, gerade im Umgang mit dem ungeborenen Leben, die sehe ich dort, wo wir den Menschen, der da entsteht, reduzieren auf ein Produkt, das wir vermeintlich bestellen könnten. Das ist eine Vorstellung, die ich ablehne, weil nicht etwa religiös motiviert, sondern ich versuche das philosophisch zu begründen in der Weise, dass ich sage, keiner von uns könnte gut mit der Vorstellung leben, dass er deswegen existiert, weil ein anderer Mensch entschieden hat, du sollst sein oder du sollst eben nicht sein. Ich finde, dass wir nur dann wirklich unsere Freiheit entfalten können, wenn wir das Bewusstsein haben, dass wir deswegen existieren, weil wir so sind, wie wir sind. Und nicht, weil jemand anders entschieden hat, wie wir zu sein sollen. Oder entschieden hat, dass, weil ich jetzt keinen Gendefekt habe, ich deswegen weiterleben darf. Und die Vorstellung, dass man nur dann weiterleben darf, wenn man keinen Defekt hat, diese Vorstellung ist für den Gesunden ganz schlimm. Weil dann heißt das ja, dass er letzten Endes nur so lange auch ein gutes Leben führen kann, akzeptiert ist, solange er gesund ist. Und das ist das Denken unserer Zeit. Wir glauben eben, dass quasi die Krankheit per se ein Lebensunwerturteil darstellt. Und das finde ich nicht richtig. Und deswegen bin ich gegen die Präimplantationsdiagnostik, weil die Präimplantationsdiagnostik per se schon dieses Denken, dass es Leben gibt, das per se nicht sein soll, ich dieses Denken ablehne. Es gibt kein Mensch, der quasi als ein vermeidbares Übel betrachtet werden darf und bei dem es selbstredend ist, dass er ausselektiert werden soll. Und dieser Kontext quasi der Ausmusterungslogik, das ist das, was ich kritisiere. Was eben nicht bedeutet, dass wir die Pränataldiagnostik, also die vorgeburtliche Diagnostik per se kritisieren dürfen. Ich finde, die vorgeburtliche Diagnostik ist eine sehr sinnvolle, hilfreiche Diagnostik, die vielen Frauen, Paaren helfen kann. Aber wir dürfen sie eben nicht verstehen als eine Selektionsmethode. Sie ist dafür da, um auch sich Gewissheit zu verschaffen, um auch die Schwangerschaft selber, manchmal auch dem Kind selber zu helfen, indem ich genauer schaue, wie geht es dem Kind. Aber eine Pränataldiagnostik, die zum reinen Selektionsinstrument verkommt, das finde ich nicht richtig. Und zwar nicht etwa, weil wir glauben sollten, dass die Technik per se ein Problem ist, sondern wir müssten realisieren, was wir mit diesem Leben eigentlich anstellen, wenn wir das Leben erst einmal einer Prüfung unterziehen, bevor wir Ja zu dem Leben sagen. Was es bedeutet, wenn wir uns verabschieden von der bedingungslosen Annahme eines jeden Lebens. Was das für die Menschen bedeutet, die mit Behinderungen, mit Einschränkungen heute leben. Ich finde, wir müssen einfach realisieren, dass der Mensch mit Behinderung eben nicht ein vermeidbares Übel ist, sondern das ist Ausdruck der Vielfalt menschlichen Lebens auf unserer Welt. Das ist mein Blick auf das Leben. Ich finde, jedes Leben hat etwas Besonderes. Und diesen Blick darauf, den möchte ich schärfen, nicht im Sinne einer Metaphysik, sondern im Sinne dessen, dass wir auch als gesunde Menschen nur dann gut leben können, wenn wir wissen, selbst wenn ich morgen schwerstbehindert wäre, würde diese Gesellschaft mich deswegen nicht als defekt bezeichnen, sondern mich anerkennen als eine unverwechselbare Person, für die ich da sein möchte und der ich helfen möchte.
Diesen Blick möchten Sie schärfen, sagten Sie gerade, und das tun Sie ja auch durch Ihre Arbeit, durch Ihre Vorträge, durch die Bücher, die Sie schreiben. Dennoch müssen Sie natürlich quasi mit anschauen, dass die Entwicklung doch sehr arg in eine Richtung geht, die dem widerspricht, was Sie gerade gesagt haben. Wie kommen Sie damit klar?
Ja, schauen Sie, ich bin Ethiker geworden, nicht um das Bestehende zu bestätigen, sondern um das Bestehende dort, wo es nötig ist, zu hinterfragen. Und das, was mich leitet, ist nicht die Frage der Machbarkeit von Lösungen, sondern die Frage, worauf es wirklich ankommt. Und ich finde, dass wir heute eben den Blick darauf, worauf es wirklich ankommt, immer mehr verlieren, weil wir uns zu sehr verstricken in die vielen Möglichkeiten. Wir glauben eben, all das, was möglich ist, sollte man auch versuchen, nicht? Und dann verwenden wir die ganze Energie auf das Mögliche, nicht? Und vergessen aber nachzudenken, was wirklich wichtig ist. Und das kritisiere ich. Und wenn es heute so ist, dass es überall letzten Endes eine Liberalisierung gibt, dann bin ich auch nicht derjenige, der deswegen mit Lamoyanz und innerer Betrübnis die Dinge nur noch sarkastisch kommentiert, sondern ich möchte einen konstruktiven Beitrag leisten, nicht? Und mein Fokus richtet sich auf den Menschen, der betroffen ist. Mich interessiert zum Beispiel das Paar, das keine Kinder kriegen kann. Das interessiert mich, dieses Paar. Und ich frage mich eben, wie können wir dem Paar helfen? Und das Paar, das Angst davor hat, ein Kind mit Behinderung zu kriegen, das interessiert mich, dieses Paar. Und ich frage mich, wie können wir diesem Paar helfen? Wenn wir dem Paar versuchen, eine Garantie zu geben, dass es auf keinen Fall ein Kind mit Behinderung haben wird, dann finde ich, haben wir dem Paar nicht geholfen. Nicht? Das kann bei der Geburt was passieren, danach etwas passieren und dann. Ich finde, wir müssen daher eine ganzheitliche Behandlung, ganzheitliche Hilfe anbieten, damit auch die Menschen selber nicht in diesen Machbarkeitszug geraten und glauben, über die technischen Lösungen haben wir alle Probleme gelöst. Und daher plädiere ich für Besonnenheit und für eine Medizin, die sich für den Menschen interessiert und nicht bevormundet. Ethik ist für mich keine Disziplin, die jetzt einfach Grenzen zieht und sagt, das darf nicht sein und jenes darf nicht sein, sondern Ethik ist für mich eine Disziplin, wie wir sie in der Antike begriffen haben, die ihre Aufgabe darin hat, danach zu fragen, wie ein Leben gelingen kann, ein erfülltes Leben zu führen. Und deswegen verweise ich darauf, dass wir nur dann wirklich auch ein gutes Leben führen können, wenn wir einen Umgang mit der Grenze erlernen. Mit der Grenze dessen, was möglich ist, aber auch mit der Grenze dessen, was Leben heißt. Nicht? Dass unser Leben begrenzt ist, ist nicht ein Menetekel. Das ist im Grunde ein Glücksfall, dass es begrenzt ist. Und dass wir bestimmte Dinge nicht können, dass wir eben nicht mit 60 schwanger werden können, das ist nicht zu beklagen. Und dass wir uns die Kinder nicht aussuchen können, auch das ist nicht zu beklagen, weil wir alle das Gefühl brauchen, dass wir nicht ausgesucht worden sind. Und so versuche ich, von einer etwas weiteren Perspektive auch auf den Sinn der Begrenztheiten zu verweisen, immer mit dem Tenor, dass der Mensch im Grunde ein angewiesenes Wesen ist und dass wir lernen müssen, diese Angewiesenheit auf Bedingungen, auf andere als konstitutives Merkmal des Menschseins anzuerkennen und nicht jede Angewiesenheit auf Bedingungen als Einschränkung von Freiheit zu begreifen. Freiheit ist im Grunde die Fähigkeit, mit den Begrenzungen kreativ umzugehen. Das ist Freiheit. Autonomie heißt nicht alles zu können. Autonomie heißt letzten Endes einen guten Umgang mit den unvermeidbaren Begrenzungen des Lebens zu erlernen. Das ist Autonomie, meine ich.
Dennoch Es ist zu beobachten, dass die Kunst des moralischen Handelns, ethisches Handeln, zunehmend verloren gegangen ist. Also Sie bekleiden den Lehrstuhl für Bioethik und Medizinethik an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg, sind Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin, sind Mitglied zahlreicher überregionaler Ethikkommissionen und Ethikbeiräte. Wir haben sehr viele Ethikkommissionen. Dennoch ist dieses Schwinden moralischen Verhaltens zu beobachten, und zwar nicht nur in der Medizin, sondern ja auch in allen anderen Bereichen. Nehmen wir ganz banal den Fußball, nehmen wir auch den Journalismus. Also dieser Machbarkeitssog und dieses Schwinden moralischen Verhaltens ist in allen Bereichen unserer Gesellschaft zu beobachten. Wie erklären Sie diesen Verfall ethischer Werte? Wie konnte es dazu kommen?
Ja, das Problem ist, dass ich kein Kulturpessimist bin. Mhm. Ich finde, wir leben in einer wunderbaren Welt, in einer Gesellschaft, die immer wieder auch zum Ausdruck bringt, wie viele Menschen sich einer guten Sache verschreiben wollen. Ich erlebe diese Menschen. Deswegen empfinde ich mich nicht als Teil einer Gesellschaft, deren Werte verfallen sind. Nein, wir haben heute eben im Grunde eine Vereinzelung dadurch, dass wir glauben, jeder soll einfach für sich entscheiden. Nicht? Und ich finde, jeder muss selbst entscheiden. Und wir dürfen nie glauben, wir wüssten besser, was für den anderen gut ist, als der andere selbst. Aber es gibt eben geteilte Werte, ne? Geteilte Werte. Und es gibt Werte, die eben entstehen nur aus Gemeinsamkeit. Ne? Werte, die aus dem Verständnis von Bezogensein auf den anderen entstehen. Nicht? Und das ist das, was wir verlernt haben, weil wir glauben, einfach nur den Einzelnen sehen zu wollen und auch alles auf den Einzelnen abwälzen zu wollen und zu sollen. Nicht? Denken Sie an das Ende des Lebens. Jeder soll für sich entscheiden. Für sich, sage ich aber, das, was der Mensch für sich entscheiden möchte, das ist doch Resultat der sozialen Verhältnisse. Das ist doch Resultat dessen, was er erfährt im Umgang mit anderen Menschen. Wir müssen eben quasi den Menschen als Beziehungswesen neu erfassen. Der Mensch, der in relationalen Bezügen zur Welt, zu anderen Menschen lebt und durch die Beziehungen zu anderen Menschen sein eigenes Selbst formt. Er formt das nicht aus sich heraus. Es sind die anderen, die ihn das formen lassen, durch die Erfahrung, die er mit anderen macht. Und deswegen müssen wir viel mehr auf diese Gemeinschaftswerte abheben. Es geht um das Wir, nicht nur um das Ich. Und wenn die Menschen heute Angst davor haben, dass sie am Ende des Lebens dann irgendwo abgeschoben sind, wo niemand mehr sich für sie interessiert und deswegen denken, es ist besser, ich lebe dann nicht mehr, dann verstehe ich das doch, wenn diese Menschen so resignieren. Aber ich finde, wir dürfen ihnen keinen Grund geben zu resignieren. Wir müssen sagen, nein, unsere Gesellschaft investieren in eine gute Pflege. Sie wird investieren in Zeit. Wir brauchen Zeit für diese Menschen. Unsere Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die am allermeisten die Zeit wegrationalisiert hat. Die Zeit der Helfer mit den Hilfsbedürftigen. Das ist das Tragischste daran. Und ich versuche, den Blick nochmal darauf zu richten, worauf es wirklich ankommt. Und das ist eine Kultur der Sorge um den kranken Menschen und nicht eine Kultur der Produktion und der Effizienzsteigerung.
Also kein Kulturpessimist, jemand, der die Entsolidarisierung unserer Gesellschaft kritisiert und der sagt, wir haben zu wenig Zeit. Jetzt muss ich doch mal einen kleinen Exkurs ins Biografische machen bei dem Stichwort Entsolidarisierung der Gesellschaft. Sie sind in Italien geboren, haben dort auch einige Jahre gelebt. Wie ist das in der italienischen Gesellschaft? Funktioniert das da besser, die Solidarität? Würden Sie sagen, da ist es einfach besser gelöst?
Ach wo? Nein, ich würde nicht sagen, dass wir da hier kulturelle Unterschiede im Sinne dessen, dass eine Kultur besser ist als die andere, entfalten sollten. Ich finde, die Kultur, in der wir leben, hier in diesem Land, die ist eine so prächtige Kultur mit einer Tradition, derer wir uns nochmal neu besinnen müssen.
Aber im Umgang mit kranken und leidenden Menschen, mit behinderten Menschen.
Ja gut, Italien hat schon einen anderen Umgang mit Menschen mit Behinderungen gelernt und gepflegt, insofern als diese Menschen eher in der Öffentlichkeit auch zu sehen sind, eher Teil des gesellschaftlichen Lebens sind. Wir haben hier natürlich schon ein bisschen die Tendenz, das in Spezialeinrichtungen zu verlagern und auf diese Weise auch da Spezialisten für den Menschen mit Behinderungen zu etablieren, was natürlich auch notwendig ist. Aber ich plädiere eben dafür, diese Menschen in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu stellen. In den Mittelpunkt. Der schwerkranke Mensch, der gehört in den Mittelpunkt. Der sterbende Mensch, der gehört in die Mitte und nicht an den Rand. Auch in die Mitte der Medizin. Heute haben Sie Palliativmedizin, das ist ein wunderbares Fach. Aber Palliativmedizin als eine Einheit von 9 Betten innerhalb von 1500 anderen Betten, die dann mehr Hightech-Betten sind und die 9 Betten dann High-Touch, so kann das nicht funktionieren. Palliativmedizin muss dann eine Disziplin sein, die ihr Denken transportiert und quasi die gesamte andere Medizin infiltriert mit diesem Denken, dass das Seinlassen, das Absehen von technischer Intervention und das Anerkennen der Grenzen, dass das identitätsstiftend sein muss für die gesamte Medizin und nicht nur quasi eine Paralleleinheit sein darf, so eine kleine Schiene neben der großen. Ich finde, wir dürfen keine Parallelwelt etablieren, sondern die Palliativmedizin muss ein Signal aussenden, das ausstrahlen muss auf die gesamte andere Medizin.
Ja, die Akzeptanz ist schon besser geworden. Die Akzeptanz der Palliativmedizin bei den Allgemeinmedizinern und Fachmedizinern, aber es gibt eben immer noch Schwierigkeiten. Und das Thema Sterbehilfe ist jetzt verschiedentlich angeklungen und in der Tat haben wir ja momentan eine intensive Diskussion in Deutschland über die Sterbehilfe. Noch in diesem Jahr vermutlich soll es eine Entscheidung im Bundestag in Sachen Sterbehilfegesetz geben. Meine Kernfrage in diesem Gesetz betrifft den assistierten Suizid. Die Selbsttötung und ihr Versuch sind in Deutschland nicht verboten. Das trifft auch auf die Beihilfe zum Suizid zu, sofern die Selbsttötung frei verantwortlich erfolgt. Es gibt diverse Gesetzentwürfe, die eingebracht wurden. Sie sagen, wir müssten in einer Gesellschaft leben, in der niemand auf die Idee kommt, sich freiwillig zu verabschieden. Was bedeutet das jetzt im Hinblick auf die Diskussion, die zurzeit in Deutschland geführt wird?
Ja, dass wir davon absehen müssen, die große Frage nach dem guten Sterben einseitig auf die Frage nach dem assistierten Suizid zu verengen. Nicht? Das dürfen wir nicht tun. Wir müssen fragen, wie können wir Verhältnisse schaffen, durch die ein gutes Sterben ermöglicht wird. Stellen Sie sich vor, wir haben jetzt quasi eine Entscheidung, durch die jetzt ermöglicht wird, dass der assistierte Suizid in allen Fällen denkbar wird und realisiert werden kann. Da gibt es eine Abrechnungsziffer dafür und so weiter. Was haben wir dadurch gewonnen? Die Angst der Menschen vor dem Sterben, sie ist virulent und sie betrifft sehr, sehr viele Menschen in diesem Land. Und das hat viele Gründe. Das hat den Grund einerseits, dass die Menschen Angst haben vor der Medizin. Das muss man so anerkennen. Sie haben Angst davor, in eine hochtechnisierte Medizin hineinzugeraten, bei der man ab dem Eintritt in diesen Apparat plötzlich einer reinen Zweckrationalität unterzogen wird und behandelt wird, auf Teufel komm raus. Diese Angst, ja, die müssen wir durchbrechen. Und zwar nicht allein durch Patientenverfügung, sondern müssen sie durchbrechen durch eine andere Identitätsentwicklung bei den Ärzten, dass wir sagen, das Nicht-Tun, das ist etwas Hochstehendes. Wir müssen den Ärzten beibringen, frühzeitig bereits von Maßnahmen abzusehen, deren Sinnhaftigkeit nicht gegeben ist. Frühzeitig, damit die Menschen keine Angst haben, am Ende an Maschinen angeschlossen zu sein und dort vollkommen ausgeliefert zu sein.
Diese Aber was Angst, heißt das konkret? Da möchte ich doch nochmal einhaken. Ja. Also wir müssen die Ärzte davon abbringen, dass sie von vornherein nicht sinnhafte Methoden einsetzen.
Ja, wir müssen die Ärzte ermutigen, viel mehr zu investieren in die Gespräche mit den Angehörigen, um frühzeitig zu sagen, hier ist es besser, wir beatmen nicht weiter. Hier ist es besser, wenn wir erst gar nicht anfangen zu beatmen. Hier ist es besser, wenn wir mit der Dialyse vielleicht gar nicht anfangen und so weiter. Ich finde, die Medizin schlittert einfach so durch ein rein mechanistisches Denken zu schnell in Automatismen hinein und wird am Ende in eine Eskalation der Therapie einmünden, die den Menschen Angst macht. Und dann brauchen wir eine Kultur, bei der die Menschen auch keine Angst haben brauchen, dass sie die Hilfe Dritter in Anspruch nehmen. Verstehen Sie, wir haben heute eine Gesellschaft, in der die Menschen etwas radikal ablehnen, nämlich die Hilfe anderer. Und in einer solchen Vorstellung von Leben, in der ich ganz unabhängig leben will und keine Hilfe Dritter annehmen will, in einer solchen Vorstellung können wir nicht gut leben. Wir müssen anerkennen, dass das Angewiesensein auf die Hilfe Dritter gerade im Alter, das Normalste der Welt ist. Wir müssen lernen, Wertschätzung zu vermitteln, in dem Sinne, dass wir dem Menschen den Wert zurückgeben. Jeder Mensch möchte wertvoll sterben. Und die Menschen haben heute Angst davor, dass sie am Ende total entwertet sterben müssen. Und deswegen brauchen wir eine Aufwertung des gebrechlichen Lebens. Dafür trete ich ein. Das gebrechliche Leben eben nicht als das Leben, das lieber nicht sein soll, sondern als das Leben, das in sich einen Wert hat, sofern es andere Menschen gibt, die mir dabei helfen, dieses Leben auch schmerzfrei zu leben, dieses Leben so zu leben, dass ich nicht Atemnot habe, dass ich nicht leiden muss unter den physischen Aspekten des Krankseins. Aber am meisten leiden die Menschen darunter, unter der Vorstellung, entwertet zu sein. Und dieses Leid kann durch die Fürsorge gelindert werden, kann durch die Zuwendung gelindert werden. Und deswegen müssen wir in eine neue Kultur der Zwischenmenschlichkeit investieren, eine Kultur der Angewiesenheit investieren und nicht einfach den Menschen allein lassen, damit, wie hättest du es gern, weiterleben oder nicht. Ich finde, wenn wir so viele Menschen haben, die lieber nicht mehr hier sein wollen, dann müssen wir das auch als ein soziales Problem begreifen, als einen Stachel begreifen, der auf die Fehlentwicklungen unserer modernen, rationalistischen Gesellschaft verweist.
Ich komme nochmal zurück zu dem assistierten Suizid. Angesichts dessen, was Sie gesagt haben, gibt es keinen Fall, den Sie sich vorstellen können, wo Sie einen assistierten Suizid begleitet durch Ärzte, denn in der Tat gibt es ja einen Gesetzentwurf von Medizinethikern und Palliativmedizinern, die nicht etwa den assistierten Suizid dann über eine Abrechnungsziffer verrechnen wollen, sondern sehr wohl überlegt haben, wie dieses gestaltet werden müsste. Also nochmal die Frage, gibt es für Sie keinen Fall, in dem Sie einen assistierten Suizid sich vorstellen können, zu befürworten?
Ich finde, wir müssen immer überlegen, wie versteht sich Medizin, wie kann ich als Arzt helfen? Und wir dürfen nicht glauben, dass die Herbeiführung des Todes eine Therapie sein kann. Ich finde, wir müssen immer überlegen, wie kann ich dem Menschen so helfen, dass er aus dieser Hoffnungslosigkeit, aus dieser Verzweiflung herausgeholt werden kann. Denn die Suizidforschung hat eines gezeigt, dass die Menschen, die an Suizid denken, nicht etwa jetzt von heute auf morgen entschlossen sind, sondern sie leben in der Ambivalenz, nicht? Sie wissen nicht genau. Und im Grunde geht es ja gar nicht bei diesen Menschen darum, dass sie sich töten wollen, sondern sie halten die Welt, so wie sie jetzt ist, nicht aus. Und deswegen sage ich, es geht darum, dass wir uns dafür interessieren, dass diese Menschen mit Ärzten reden können, dass die Ärzte dann auch überlegen, wie können sie diesen Menschen helfen und dass wir auch die Gründe für die Suizidwünsche ernst nehmen müssen und an diesen Gründen arbeiten müssen, anstatt quasi eine Privatisierung der Hoffnungslosigkeit zu etablieren. Nicht? Naja, er muss es ja selbst wissen. Ich finde, das ist nichts Privates, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem. Und da gibt es eben Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft, auch unserer modernen Medizin, die wir benennen müssen. Und insofern finde ich, dass wir in den Debatten uns nicht auf die Frage Ja-Nein versteifen dürfen, sondern auf die Frage nach dem größeren Kontext und auf die Frage danach, warum der moderne Mensch das Leben als ein abwählbares Leben bezeichnet und warum er in Situationen gerät, in denen er doch die Hoffnungslosigkeit so sehr zum Ausdruck bringt, dass er lieber nicht mehr sein möchte. Für die Gründe dieser Hoffnungslosigkeit müssen wir uns viel mehr interessieren, auch als Politiker interessieren, um diese Gründe abzuschaffen, weil der Suizid ist für mich ein Alarmsignal und ich finde, dass wir Menschen, die suizidal sind, anerkennen müssen als Menschen, die wir nicht allein lassen dürfen.
Zum Schluss müssen wir uns natürlich die Frage nach dem Wie weiterstellen. Also nicht nur im Hinblick auf den Themenkomplex, den wir gerade diskutiert haben, die Sterbehilfe, sondern generell. Also wie kann die Gesellschaft, wie können die einzelnen Menschen Ihrer Meinung nach diesem Machbarkeitssog, über den wir jetzt in verschiedenen Kontexten gesprochen haben, der alle Bereiche unseres Lebens durchzieht, entkommen?
Wir können als Menschen sehr, sehr viel machen. Dadurch, dass wir uns anderen Menschen zuwenden, Die Medizin kann sehr, sehr viel machen. Allein, dass sie sich nochmal darauf besinnt, dass sie über das Verstehen eines anderen Menschen eine heilsame Wirkung entfalten kann. Dass die Beziehung das ist, was heilsam sein kann. Und das, was ich in der Beziehung dann verordne, erst dann ihre Wirkung entfaltet, wenn eine Beziehung da ist. Deswegen hätte die Medizin es gar nicht nötig, so mechanistisch zu denken und in diese Machbarkeit zu verfallen, sondern wir brauchen eben eine Medizin, die eine Verbindung herstellt zwischen Wissenschaftlichkeit und Zwischenmenschlichkeit, zwischen wissenschaftlicher Expertise und gedanklicher Schärfe und einer Erkenntnis des Herzens. Das brauchen wir beides in einem. Der Arzt ist eben ein Experte und zugleich ein Mensch. Und das kann man nicht voneinander trennen, meine ich.